Was, wenn viele Unternehmen gar kein Serviceproblem haben, sondern vielleicht eher ein Gesellschaftsproblem? Weil Menschen leben heute so viel schneller, sie sind so viel digitaler, vernetzter und individueller als je zuvor. Das haben wir schon in unserer ersten Folge gemerkt. Sie erwarten nämlich einfache Erlebnisse, klare Kommunikation, schnelle Antworten und vor allem echte Relevanz. Ja? Nicht irgendwann, sondern genau jetzt. Und da entsteht in meinen Augen der Bruch. Draußen lebt der Kunde in Echtzeit. Ja. Drinnen arbeiten so viele Unternehmen noch in Silos, Freigaben und vor allem aber in alten Prozessketten.
Genau, und in dieser Folge von CX on the Rocks sprechen wir darüber, warum Customer Experience längst mehr ist als guter Service. Es geht um Megatrends, Generationen, KI, Human Centricity und moderne Führung. Herzlich willkommen bei CX on the Rocks, dein Podcast für Customer Experience, Leadership, Business und Service Culture. Wir sind Annika Tannebaum und
Annika Schmidt. Und gemeinsam sind wir AA Unmuted. Ehrlich, ungefiltert und direkt auf deine Ohren. Schnapp dir jetzt dein Lieblingsgetränk und stoß mit uns an.
Cheers!
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder dabei seid. Wir knüpfen gleich an unserer letzten Episode an. Da hatten wir schon viel über das Thema CX und wie CX-ready Unternehmen sind in Deutschland. Und da hatten wir bereits ein Thema aufgegriffen, auf das wir in dieser Folge jetzt etwas näher hinschauen möchten. Denn CX ist kein Service-Thema mehr nur allein. CX ist vor allem Gesellschaftswandel. Wie wir denken, ne? Wie wir fühlen, wie wir handeln. Annika, du kennst es von dir selber. Und wenn ich da mal in die Vergangenheit blicke, so Ende der 90er Jahre, da war ich knapp 10 Jahre alt, da haben wir mit einem Modem noch gearbeitet. Kannst du dich an dieses Faxgeräusch erinnern, wenn das Modem anging?
Also ich kann jetzt nicht besonders gut hier dieses Geräusch machen, ja, aber ich habe es auf jeden Fall noch im Ohr.
Das ist Wahnsinn, das hört sich an wie ein Fax. Man hat damit den ganzen Raum beschallt und im Regelfall habe ich
das
dann auch
stimmt.
Noch
das
ja,
stimmt.
Und die Telefonleitung blockiert. Das war ja auch noch so ein Thema. Und da war ich damals noch Kind, aber Annika, sag du doch mal, wie war das denn früher in Unternehmen eigentlich mit diesem Thema digital unterwegs sein?
Ja, das ist eine total spannende Frage, weil ich glaube, sie ist auch total relevant, warum sich Unternehmen und auch Mitarbeitende häufig so schwer tun, diesen Wandel jetzt so schnell in dieser Geschwindigkeit mitzugehen. Weil wenn ich mich an die 90er Jahre erinnere, dann war ich da also nicht 10, sondern ein kleines bisschen älter und kann mich erinnern, in den 90er Jahren ging es darum, war guter Service, wenn du ans Telefon gegangen bist, ja? In den 90er Jahren gab es kein Social Media, da gab es auch kein Internet, da gab es keine Reviews. Da hatten wir natürlich schon das Modem, aber die Unternehmen haben doch mit Social Media überhaupt relativ wenig zu tun gehabt. Mhm. Und wir haben Faxe, ich kann mich noch erinnern, Ende der 90er Jahre, als ich im Hotel Interconti in Berlin war und damals den Besuch von Präsident Bill Clinton vorbereitet habe, da habe ich Faxe sortiert. Welche Gäste kommen wann? Ja, und all diese Faxe habe ich auf dem Boden ausgelegt, um zu gucken, welcher Gast soll eigentlich in welches Zimmer. Also da kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Der ganze Boden war voll. So, und warum erzähle ich das jetzt? Wenn wir mehr als 15 Jahre zurückschauen, dann war Customer Experience einfach eine völlig andere Welt. Und guter Service bedeutete eben Einfachheit in Themen. Du warst freundlich und das Produkt war verfügbar. Das war also eher product-centric als customer-centric. Man konnte sich einfach auch schlechten Service erlauben, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen. Und früher konnten die Unternehmen eben mit stabilen Prozessen, was wir ja lieben, hast du ja in der ersten Folge schon gesagt, ne, Deutschland liebt Prozesse, und einem guten Produkt konnten wir sehr, sehr weit kommen. Und heute in der digitalen Welt mit Amazon und Co., ne, ist die Kundenerwartung um ein erhebliches gestiegen und die Menschen haben einfach keine Zeit mehr. Das ist jetzt auch nichts Neues. Das haben Apple, Netflix, Spotify, Banking-Apps, Lieferdienste. Ne, gestern habe ich mal wieder Sushi bestellt. Also das wäre ja in den 90er Jahren unmöglich
Hast
gewesen.
Hast du gestern auch Sushi bestellt?
Ja, ich auch.
Ich auch.
Witzig. Ist ja lustig. Also okay, wir lieben also scheinbar auch Sushi. So, das heißt, wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, ich habe mir nochmal eine Studie wieder rausgesucht für euch Und zwar die Qualtrics-Studie aus dem Jahre 2024. Die sagt nämlich, dass die Unternehmen jährlich mehr als 3,5 Milliarden Euro durch negative Kundenerfahrungen aufs Spiel setzen. Und das ist ein Anstieg von etwa 19% im Vergleich zu den Prognosen der Vorjahre. Und hier sehen wir, die Kundenerwartungen sind elementar gestiegen und die Unternehmen dürfen sich jetzt genau an dieses Thema der Kundenerwartung und müssen sich absolut anpassen. Und vielleicht noch gucken, was für Implikationen hat das? Früher hatte man ja gesagt, wenn man eine schlechte Kundenerfahrung hat, dann teilt man das mit 3 oder mit 9 Personen, ne? Oder mit 25. Da gibt es ja so unterschiedliche Aussagen. Heute habe ich eine negative Kundenerfahrung und ich teile das auf Social Media mit Tausenden. Ja? Und was geht dabei verloren? Umsatz, Wiederverkäufe und natürlich auch Neukundengewinnung und natürlich auch die eigene Reputation. Krass, oder?
Das ist Wahnsinn. Aber das passt auch wirklich zu den Themen, die ich in der Vergangenheit mitbekommen habe, weil ich glaube, dass vielleicht das Problem vieler Unternehmen heute gar nicht darin besteht, dass sie keinen guten Service zum Beispiel haben, sondern dass das Problem darin liegt, dass sie noch immer für eine Gesellschaft gebaut sind, die es längst nicht mehr gibt.
Ja? Stimmt, guter Punkt.
Ich habe dazu auch eine interessante Studie von PwC gelesen gehabt, die sagt, dass negative Kundenerfahrungen direkt zu Umsatzeinbußen führen. Das passt exakt zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast. Denn laut PwC wechseln bis zu 32% der Kunden nach nur einer einzigen schlechten Erfahrung zur Konkurrenz. Das muss man sich mal geben. Und wenn man das wiederholt, also bei 2 oder mehreren negativen Erlebnissen, sind wir sogar bei 80% der Kunden, die wechseln. 80%, das ist mehr als das Doppelte. Und die Herausforderung vor allem dabei ist, der Preis, den wir als Unternehmen zahlen für ein negatives Kundenerlebnis, ist gestiegen. Auch wenn es in vielen Branchen schon Bewegung gab, ja, also Unternehmen, die angefangen haben, an dem Kundenservice zu arbeiten, etwas zu verändern. Trotzdem ist der Preis sehr hoch und er wird immer mehr steigen, weil die Sensibilität der Gesellschaft, die steigt auch. Es ist wirklich so, dass die Menschen immer sensibler und sprunghafter vor allem dazu werden. Das ist Wahnsinn.
Ja, und das ist sowas von wichtig und das dürfen Unternehmen eben auch verstehen, ne? Wenn sich die Gesellschaft verändert, wie darf ich mich dann verändern? Und viele Unternehmen, ich merke das ja selber, wenn ich mit meinen Unternehmen unterwegs bin, die versuchen, moderne Kundenerwartungen mit alten Organisationslogiken zu beantworten, ja? Und draußen lebt aber der Kunde in Echtzeit, ja? Und hier drin arbeitet das Unternehmen noch in Silos, in Freigaben, in Papieren, die ich unterschreiben darf, ne? In Zuständigkeiten, Prozessketten. Und ich sage immer, der Kunde merkt das sofort. Und ich denke, hier unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ne, wenn ihr euch jetzt mal an ein Erlebnis erinnert, wo ihr merkt, Mensch, das war richtig, richtig genialer Service, dann merkt man auch, wie die Mitarbeiter sich wohlfühlen in dem Unternehmen. Der Kunde merkt also sofort, ob ein Unternehmen intern auch eine gute Kultur lebt. Er merkt, ob Informationen fließen, ob die Frontline oder diejenigen, mit denen wir da gerade uns unterhalten, ob die empowered sind und ob die eben über das Wissen verfügen. Und der Kunde oder die Kundin merken auch, ob Mitarbeitende entscheiden dürfen und ob das Unternehmen wirklich zuhört. Das heißt, Unternehmen müssen also mehr denn je darauf achten, aus meiner Sicht, ihr Umfeld, ihre Kunden besser zu verstehen. Da geht es um das ganze Thema Feedback. So viele Unternehmen sammeln Feedback von den Mitarbeitern und von den Kunden, aber machen nichts damit. Und wenn wir es schaffen würden, das Kundenfeedback in das Unternehmen zurückzuführen, dann können sich alle Unternehmen am Kunden- und Mitarbeiterfeedback weiterentwickeln. Das wäre doch
absolut.
Einfach, das wäre doch der Knaller. Das heißt, wir haben gelernt, der Preis für schlechte Kundenerlebnisse steigt und steigt. Und auch, wenn ich immer wieder höre, ja, aber Annika, das ist ein Budgetthema. Das wird noch schlimmer, wenn wir nicht jetzt sofort in gute Kundenerlebnisse investieren. Und viele Unternehmen wollen auf diesem Weg sich bewegen. Und trotzdem sind sie teilweise immer noch, ich sag mal, gehemmt durch Abteilungen, die ihnen im Weg stehen. Und Kunden, und das ist der wichtigste Satz auch nochmal jetzt zu diesem Punkt hier, Kunden erleben immer, ob ein Unternehmen intern wirklich funktioniert. Sag mal, und und du, wir sind ja nun, wir kommen ja aus zwei verschiedenen Perspektiven hier rein, ne? Als Marketer, Annika, wie verstehst du den gesellschaftlichen Wandel und wie würdest du den einkategorisieren? Ich weiß ja, du liebst das Thema und beschäftigst dich damit.
Ja. Wie siehst du das? Jetzt warte mal kurz, ich muss mal kurz einen Schluck trinken.
Das ist in Ordnung für alle. Genau. Annika hat ein bisschen Heuschnupfen mitgebracht heute.
Ich habe heute auf jeden Fall meinen Vitamincocktail dabei.
Ach genau, Mensch, ich habe doch heute einen Lemonspritz dabei.
Ja, Vitaminen, hier Magnesium, Eisen, Zink, Selen, alles mit drinnen, damit ich hier die nächsten Monate überstehe. Es ist nämlich gerade hier Heuschnupfenzeit. Aber zu dem Thema, was ich auch schon letzte Folge angeteasert habe, dass Kunden nicht mehr direkt Unternehmen oder Produkte kaufen bzw. vergleichen. Ich habe da dieses schöne Joghurt-Beispiel im Supermarkt genannt, wo man sich überlegt, warum wählt man diesen einen Joghurt von den 20? Ja, das liegt nicht an dem Produkt itself. Es liegt an dem Erlebnis. Ja, sie vergleichen das beste Erlebnis, das sie hatten jemals. Und Erlebnis basiert auf Bedürfnissen und gesellschaftlichen Denken. Ja, wie wir denken, wie ticken wir, was reizt uns und was spielt uns an. Und da sind zum Beispiel zwei sehr große Einflussfaktoren, und ich sage es immer wieder, Megatrends und Generationen. Und die sind sehr, sehr eng miteinander verzahnt und trotzdem grundlegend unterschiedlich, wirklich.
Ach was.
Ja,
absolut. Sag mal, inwiefern, du hast ja da nun wirklich eine hohe Expertise, inwiefern sind die unterschiedlich?
Sie unterscheiden sich davon grundsätzlich vielleicht erstmal zum Punkt Megatrends. Megatrends sind Entwicklungen, die sind global und dauern meistens 40, 50 Jahre lang. Also das sind wirklich Entwicklungen, die über einen langen Zeitraum hinaus existieren. Und diese Trends betreffen uns alle, egal auf welchem Teil dieser Erde. Großes Beispiel Digitalisierung. Klar gibt es dann Regionen, da passiert das früher, bei dem anderen ein bisschen später, je nach Entwicklungsstatus des jeweiligen Landes. Das ist logisch, aber grundsätzlich betrifft es uns alle. Und wir denken in dem Punkt alle gleich. Der Unterschied dazu sind Generationen, weil Generationen Punkte sind, die uns in der Gesellschaft voneinander unterscheiden. Ja? Nicht jeder nicht jeder tickt gleich. Es ist extrem unterschiedlich, wie junge Menschen ticken zu älteren. Ja? Und da gibt es eine Faustregel und die stimmt, das ist auch statistisch und analytisch bewiesen, dass diese Generationen innerhalb der Generationen ähnliche Denkmuster haben, die komplett unterschiedlich zu anderen Generationen sein können. Ja.
Okay, also da würde mich ja nochmal interessieren, ne? Zu welcher Generation würdest du mich denn eingruppieren überhaupt? Ja?
Darüber haben wir schon einmal gesprochen, ich muss immer wieder schmunzeln, aber Annika ist definitiv eine Gen Y von ihrer Art und Weise, wie sie denkt.
Also man kann auch in andere Generationen quasi switchen sozusagen. Das ist toll mit einem Mindset. Okay, I like. So, zum Thema Megatrends. Welche Megatrends gibt es denn gerade im CX-Umfeld, Annika?
Ja, also der größte tatsächlich, da fällt mir sofort ein, das Thema Digitalisierung. Ja, viele sagen schon, okay, Digitalisierung ist ja eigentlich schon rum ums Eck. Nein, ist sie nicht. Wenn wir überlegen, wir haben damals angefangen mit der ersten E-Mail. Dann kam irgendwann das Internet mit unserem Modem, hatten wir vorhin ja schon gesprochen gehabt. Dann gab es das Wi-Fi. Und jetzt gibt's KI. Ja, und zu dem Punkt KI, du hast mir gerade schon echt die Steilvorlage wieder gegeben. Ich möchte deine These nämlich vom letzten Mal aufgreifen. Du hattest uns erzählt, dass deine Mama total KI-affin ist, was ja absolut phänomenal ist, ja?
Ja.
Und du meintest auch, dass du vermutest, dass man dadurch nicht in Generationsmustern denken kann. Und dem muss ich leicht widersprechen, denn auch laut einer KI-Studie vom TÜV Süd ist es so, dass über 90%, das ist krass, der 16- bis 29-Jährigen KI nutzen. Das ist die Gen Z hauptsächlich. Ja. Wenn wir dann aber mal gegenüberstellen, die 65-Jährigen oder Älteren, so wie deine Mama jetzt in dem Fall, dann liegen wir nur bei 35%.
Ja, krass, okay.
Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel. Das ist das, was ich sage. Es gibt natürlich immer kleine Ausreißer wie dich, liebe Annika. Aber man kann ein deutliches Muster erkennen. Und das Krasse ist bei diesem KI-Thema gerade, die Tendenz ist stark steigend. Und die hat sich über die letzten 4 Jahre, beziehungsweise 5 Jahre, beinahe von 0 auf bei Gen Z fast 100% aufgearbeitet. Ja, und das wird dann natürlich auch bei den anderen Generationen irgendwann der Fall sein. Aber da wird einfach sichtbar, dass KI in unseren Denkmustern, in unserer Art und Weise, wie wir leben, tief verankert werden wird. Es ist so.
Ja. Und wenn du jetzt darüber sprichst, versteht man auch, warum das für Unternehmen teilweise wirklich herausfordernd ist, mit den unterschiedlichen Generationen diesen Wandel jetzt zu meistern. Das heißt, die Generationen haben dann offensichtlich ja auch unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, die wir als Unternehmen, die wir als Führungskräfte sehen dürfen, damit wir unseren Mitarbeitenden eben genau die Fähigkeiten und Skills geben, die sie brauchen, aus nicht nur aus der Generation heraus, sondern auch um den Wandel gemeinsam zu bewerkstelligen, ja? Das ist total spannend, weil ich sehe auch in Unternehmen, dass die Unternehmen KI in allererster Linie als Technologieprojekt behandeln. Was ich damit meine, ist, ich habe jetzt gerade neulich wieder mit einem Kunden gesprochen, oh Annika, wir haben uns digitalisiert, wir haben jetzt einen Chatbot.
Ja, super. Der Klassiker.
Ja, genau. Und der Chatbot ist leider so zum Frustfaktor geworden, weil natürlich, wenn ein Chatbot nicht richtig eingebunden ist, soll heißen, es gibt beispielsweise sehr fragmentiertes Wissen in den meisten Unternehmen. Da hast du da Wissen auf Laufwerken, im Outlook, im Teams und was weiß ich wo, ne? Und wenn du dann ein Chatbot reinsetzt und der weiß nicht, auf welches Wissen er zugreifen soll, weil du kein strukturiertes Wissen als Wissensdatenbank oder Wissensdatenbasis hast, dann kann der natürlich keine ordentlichen Antworten liefern. Und ich glaube, das ist so der Punkt, dass die Unternehmen dann natürlich auch schnell in neue Technologie investieren, um zu sagen, wir digitalisieren uns, wir wollen mithalten, ohne davor zu klären, welche Lösung brauchen wir eigentlich, was sind unsere Grundvoraussetzungen, welche Infrastruktur brauchen wir eigentlich und vor allen Dingen, welche Prozesse wollen wir eigentlich automatisieren? Ja? Da gibt es noch dieses Shit in, Shit out. Ne? Wenn du einen schlechten Prozess digitalisierst, ja sorry, wir reden ja Klartext. Wenn du einen schlechten Prozess digitalisierst, dann bleibt es eben trotzdem ein schlechter Prozess. Und das ist nicht nur so ein Saying, sondern das ist wirklich enorm wichtig. Und wenn wir uns dazu jetzt nochmal die Generation und die Gesellschaft angucken, dann merke ich auf der anderen Seite auch, Technologie ist die eine Sache, die den Menschen unterstützen kann. Und da glaube ich 100% dran. Und auf der anderen Seite haben wir eben das Thema Human Centricity. Also das ist jetzt so ein Thema, wo ich mich frage, Mensch, das habe ich eigentlich auch schon seit 15 Jahren. Der Mensch ist ja eigentlich schon immer wichtig. Nur jetzt kommt dieses Thema nochmal richtig auf, dass wir sagen, hey, wir wollen aber den Menschen und KI zusammenbringen. Und die Gesellschaft drückt jetzt also wieder stärker in den Mittelpunkt. Kunden, Mitarbeitende, Führungskräfte wollen Orientierung, Einfachheit, Wertschätzung und einfach einen Weg sehen, ne? Weil wir haben ja aus der letzten Folge schon gelernt, wir können uns nicht mehr auf Best Practice verlassen, sondern wir gehen jetzt über in Best Thinking. Und Best Thinking bedeutet, welche Use Cases, welche Prozesse können wir gut digitalisieren und was bedeutet das eigentlich für das Kundenerlebnis?
Das ist ein total spannender Punkt, weil Human Centricity ist nämlich auch ein Megatrend. Der ist noch relativ jung. Und wir erinnern uns alle daran zurück, wie du gerade schon gesagt hast, dass früher der Fokus immer auf die Technologie war. Ja, wir müssen etwas an der IT, an der Infrastruktur verändern. Wir müssen da besser werden. Wir müssen digitalisieren. Ja, wir müssen Meister darin sein. Aber häufig wurde dort der Mensch einfach vergessen. Ja, den zu berücksichtigen, was hat der eigentlich für Bedürfnisse? Gerade Mitarbeitenden, ja. Wenn Mitarbeitende richtig geil motiviert sind zu arbeiten, dann spüren das Kunden. Und das ist so, so wichtig, den Mensch wieder in den Vordergrund zu nehmen und sich an den Bedürfnissen dieser zu orientieren und sie auch zu befragen. Das bedeutet natürlich nicht, dass Technologie keine Relevanz hat, ja, sondern es geht darum, dass Technologie in Zukunft sich um den Menschen herum bewegt, wie KI, ja. Wichtiger
Absolut.
Punkt.
Ja. Und weil du es jetzt auch nochmal angesprochen hast, eine Human Centricity, wir hatten ja darüber gesprochen beim letzten Mal, dass wir heute nochmal auf das Thema Employee Experience und Customer Experience eingehen werden. Und für mich ist das so, Customer Experience und Employee Experience gehören unweigerlich zusammen.
Absolut.
Für mich ist das einer der wichtigsten Punkte. Customer Experience und Employee Experience entscheiden den Erfolg eines Unternehmens, weil wie sollen Mitarbeitende den Kunden begeistern, wenn sie selbst total frustriert sind, ja? Und ich habe früher immer gesagt, auch bei meinen Unternehmen, wo ich selbst, ich meine, ich hatte teilweise auch über 400 Mitarbeiter in unterschiedlichen 42 verschiedenen Sprachen, ne? Und das ist so, wie kannst du die jetzt alle begeistern? Die kannst du nicht alle einzeln begeistern und die kannst du auch nicht alle einzeln motivieren. Ich finde das übrigens auch nicht Aufgabe der Führungskraft, sondern die Aufgabe der Führungskraft ist es, einen gemeinsamen Nordstern zu entwickeln. Und dieser Nordstern, der gibt uns eine Vision. Und warum lohnt es sich für uns, an dieser Vision zu arbeiten? Das ist eine intrinsische Motivation. Und deswegen Customer Experience und Employee Experience. Ich sage immer, so wie du deine Mitarbeitenden behandelst, so behandeln sie dann auch den Kunden. Und das spürt der Kunde mit jeder, ich sag mal, Faser seines Körpers, ja?
Ja, absolut.
Deswegen freue ich mich, dass es jetzt endlich diesen Megatrend Human Centricity gibt, ja? Der hätte eigentlich schon ein bisschen früher kommen dürfen, weil ich finde, das war schon immer sehr, sehr wichtig. Nur auch gerade das Thema Führungskräfte, die Führungskräfte haben sich lange Zeit viel zu wichtig genommen, ne? Eine ganz, ganz starke Hierarchie. Hier oben ist die Führungskraft, hier unten ist der Mitarbeiter. Und das hat sich Gott sei Dank gewandelt und darf sich auch weiter wandeln. In Richtung Bottom-up statt Top-Down.
Und genau so ist es.
Deswegen wollen wir natürlich auch insbesondere in diese Customer Experience auch von innen investieren, weil das ist oft der sichtbare Teil der Employee Experience.
Ja, absolut. Und vor allem muss man dabei immer bedenken, wenn man sich jetzt an den Mitarbeitern orientiert, ja, nicht jeder Mitarbeiter tickt gleich und genauso auch nicht die Kunden. Wir sind alle so individuell geworden. Und das ist auch ein Megatrend, ja. Der geht dann natürlich auch einher mit diesem Generationsthema, dass jeder unterschiedlich ist. Wir haben alle andere Erwartungen, ja. Wir wünschen uns zum Beispiel komplett andere Kundenkanäle. Ich zum Beispiel, ich mag telefonieren überhaupt nicht, ja. Ich bin immer ein Fan von schneller Self-Service oder sowas. Also schnell und unkompliziert sollte es bei mir sein. Außer es ist ein super emotionales Thema, dann spreche ich auch gerne mit einer Person. Dann gibt es aber vielleicht jemand anderen, der schreibt einfach nur E-Mails, ja, weil er einfach nicht telefonieren mag und er mag auch diese Chatbots nicht und diese Self-Services. Er mag einfach eine E-Mail runtertippen, Thema erledigt, next one, so ungefähr, ja. Dann gibt es aber vielleicht die Oma Gerda, die jetzt, weiß ich nicht, 75 Jahre alt ist und WhatsApp noch nie in der Hand hatte. Die möchte dann auch telefonieren. Und so sind wir alle komplett unterschiedlich. Und es ist eigentlich schon ich rede immer gerne von Personalisierung, ja, um natürlich persönlich zu handeln. Wir bewegen uns aber mittlerweile in einer Hyperpersonalisierung. Das bedeutet, dass wirklich die Menschen so sensibel geworden sind und so eine persönliche Behandlung sich wünschen, ne? Denen es unglaublich schwierig oder wodurch es sich unglaublich schwierig gestaltet, dem als Unternehmen nachzukommen, ja.
Ja, aber wie kann man das machen, ne? Also ja, wie kann ich diese Hyperpersonalisierung, also wir reden ja auch von Hyperpersonalisation, ne? Wie können wir das tatsächlich umsetzen? Oder hast du da vielleicht auch schon mal ein Beispiel erlebt, wo das so richtig gut funktioniert hat?
Ja, also es geht zum Beispiel rund um das Thema erstmal, mein Gott, was können wir denn da nehmen? Ja, Warteschleife, dass ich mich identifiziere.
Oh, ja.
Dass ich das schon in der Warteschleife machen kann, das finde ich super spannend, weil das spart mir Zeit und Kosten und dem Mitarbeiter auch. Und ich hatte da ein Beispiel, das war toll, das war eine Bank. Da habe ich angerufen, habe mich verifiziert in der Warteschleife, in der IVR. Dann ist jemand an den Hörer gegangen, hat gesagt, guten Morgen, liebe Annika Schmidt, wie kann ich Ihnen denn heute behilflich sein? Ich dachte mir schon so, wow. Und dann irgendwann so im weiteren Verlauf hat sie dann auch noch gesagt, ja, wir haben da hier und da das Kontomodell und wir könnten aber Ihnen jetzt noch ein gutes Angebot machen. Sie sind langjähriger Kunde, schauen Sie mal her, damit würden Sie sich sogar Geld sparen. Das hat auch eine persönliche Note, ja, weil Sie genau sehen, ich bin schon langer Kunde, es ist eigentlich zu viel, was ich zahle und das wäre jetzt das, was Sie mir anbieten würden. Und diese ganze Journey, die ich da durchgegangen bin, die war toll. Ja, das kannst du aber auch nicht mit jedem machen. Da gibt es dann zum Beispiel jemand, der etwas älter ist, ja. Der verliert da total irgendwie den Hang.
Naja, gut, ich sag mal so, ich glaube, es kommt darauf an, wie die Prozesse intern funktionieren, ja.
Oder so, ja.
Weil
ja,
wenn es nicht intuitiv ist, dann verliert, glaube ich, jeder irgendwann mal den Hang of it. und sagt sich dann irgendwann, oh, weißt du, ich will einfach nur noch raus aus diesem Thema IVR. IVR ist ja auch so ein Thema. Brauchen wir heutzutage überhaupt noch eine IVR? Oder du hast jetzt gerade von Warteschleife gesprochen. Das ist natürlich eine super Steilvorlage. Wie viele Unternehmen haben heute tatsächlich immer noch eine Warteschleife und der Kunde muss warten? Ich finde, das darf nicht mehr passieren. Kunden dürfen nicht warten, weil wir ermächtigen uns als Unternehmen und sagen, die Zeit des Kunden ist im Grunde genommen nicht wichtig. Und das ist für mich so ein absoluter Gamechanger, wenn die Unternehmen verstehen, dass die Zeit des Kunden wertvoll ist und in ihre eigenen Systeme investieren, dann ist das für mich gelungene Customer Experience. Und die fängt da an, wo die Warteschleife aufhört und beispielsweise ein Voiceboard oder ähnliche Systeme anfangen, die so intuitiv sind, dass man nicht nochmal ein extra Studium braucht oder extra Geduldsfäden, sondern man kommt direkt zum Unternehmen und bekommt die Informationen, die man braucht. Ja?
Absolut. Und das bekommt man natürlich nur hin, wie du schon gesagt hast, wenn hintenrum alles stimmt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn du verschiedene Mitarbeitenden hast und sowas Neues, Cooles einführen möchtest, da musst du deine Mitarbeiter mit einpacken. Was nämlich sonst folglich passieren kann, ist, dass sie haben Angst vor neuen Themen. Ja, es gibt viele, viele Mitarbeiter, die haben Angst vor neuer Technologie, die haben Angst vor neuen Systemen. Am besten soll alles so bleiben, wie es ist. Das sagen wir ja immer gern. So funktioniert's ja. Und in Zukunft wird es vielleicht nicht mehr so funktionieren. Vielleicht funktioniert es für den Moment gerade noch. Und wenn man dann etwas Neues einführt, kann es passieren, dass die junge Generation natürlich sagt, boah, total geil, ich liebe gamificated neue Technologie, finde ich super. Und dann gibt's aber vielleicht die andere Seite der Medaille, die sagen, boah, nee, ich habe total Angst vor dieser Umstellung. Werde ich denn dann überhaupt noch gebraucht? Und dafür gibt es ja heute auch schon einen Begriff, den Fear of Becoming Obsolete, ja, dass diese Menschen Angst haben, ersetzt zu werden. Und diese Angst muss man ihnen dann auch gleichzeitig nehmen. Ja, ganz wichtig.
Genau, und diese Angst zu nehmen, das ist die große Kunst der Führungskräfte heutzutage. Weil die Angst liegt daran, dass wir Menschen in unsicheren Zeiten keinen Anker haben, an dem wir uns festhalten können. Und als Führungskraft ist es jetzt absolut essential, dass du verstehst, wo deine Mitarbeitenden und deine Teams stehen. Und das Thema Vertrauen. Ich vertraue niemandem, wenn ich sage, Mensch, Annika, du kannst mir vertrauen. Sondern wann vertrauen Menschen, indem die Menschen tun, was sie sagen, was sie tun und tun, was sie sagen. Ne? Das ist Zuverlässigkeit, das ist Wertschätzung, das Commitment. Das sind Themen, die wir als Führungskraft wirklich verinnerlichen dürfen, weil unsere Mitarbeitenden beobachten uns jederzeit. Ich gebe manchmal so ein Beispiel, wir Führungskräfte sind wie so ein Goldfisch im Glas. Egal wie wir sitzen, essen, stehen, gehen, sprechen, wir werden jederzeit beobachtet. Und jederzeit wird abgeglichen, meinen die Kundenzentrierung, meinen die Mitarbeiterzentrierung wirklich oder ist das nur so dahergesagt? Und deswegen eben auch der Appell an die Führungskräfte. Wir Führungskräfte dürfen uns mit dem Wandel verändern und wir dürfen nicht den Anspruch haben, dass wir das Wissen für uns gepachtet haben, sondern das Wissen entsteht durch die Schwarmintelligenz. Und unsere Aufgabe ist es zukünftig, diese Schwarmintelligenz zu orchestrieren und so zu orchestrieren, dass wir daraus gemeinsam, ich sage jetzt mal, ein Lied singen, wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, sondern dass wir im gleichen Takt schwingen, ja. Und da kann ich mich halt auf die alten Prozesse nicht mehr verlassen, weil die Menschen heutzutage anders ticken und denken.
Und vor allem auch, dass man im gleichen Takt schwingt und für die, die es vielleicht nicht so schnell drauf haben und etwas langsamer ticken, dazu empowern kann, dass sie genau hier auch mithalten können, dass sie das lernen, dass sie die Unterstützung kriegen, wirklich mitzugehen und das selbstbewusst und auch ja in einer Unternehmensdenke, ich habe Bock da mitzumachen, ich bin dabei und nicht zu sagen, oh mein Gott, nee, das ist gar nichts für mich, ich bin raus. Gibt es ja auch.
Ja. Ja.
Völlig.
Und das manchmal einfach auch total schwer. Und ich habe ja selber mit sehr vielen Führungskräften Kontakt. Und diese Herausforderung, die wir da haben, ist eben, dass die Führungskraft erstmal selbst ihr Ego an der Tür lässt und sagt, okay, I'm one of you und gemeinsam sind wir hier als Team unterwegs. Ja? Wir haben unseren gemeinsamen Nordstern, über den haben wir schon gesprochen. Und auf dem Weg zu unserem gemeinsamen Nordstern, ne, mach regelmäßige Meetings, regelmäßige Joe Fixes, aber coole, ja. ne, coole Treffen, wo jeder dann auch seine Idee geben kann. Oder ich habe neulich gerade mit einem anderen Kunden gesprochen. Es geht ja auch um das Thema Fehlerkultur zu implementieren, ne? Auch als Führungskraft, dass Menschen sich auch trauen, Fehler zu machen, weil das müssen sie in der heutigen Zeit, sonst würden sie ja immer nur den Status quo weiter fortführen. Und wie kann ich denn Fehler so ins Unternehmen implementieren, dass das wirklich ein Gamechanger ist, dass wir daraus lernen? Und da gibt es beispielsweise, excuse my wording, da gibt es einen Fuck-Up-Channel bei Slack oder bei Teams, ja? Und da kann man einfach Dinge reinstellen, die nicht so gut gelaufen sind. Und indem man das öffentlich macht und indem man darüber auch spricht, lernt die ganze Organisation und dann bekommt das einen ganz anderen Geschmack. Ne? Sondern wir teilen gerne unsere Themen, die vielleicht nicht so optimal umgesetzt wurden und können gleichzeitig als Organisation daraus lernen.
Ja, ist auch total spannend, weil ich zum Beispiel auch mit meinen Mädels, die ja in einem anderen Land sitzen, wir haben so oft auch Calls, wo wir uns einfach mal über persönliche Themen
austauschen.
Alle sagen immer, nee, dafür ist keine Zeit, wir müssen arbeiten. Aber nein, weil ich habe gemerkt, dadurch kannst du sie motivieren, dadurch kannst du sie kennenlernen und dadurch kannst du sie individuell behandeln. Da sind wir wieder beim Punkt, ja. Gerade die junge Zielgruppe von heute oder die junge Generation von heute, das ist denen so wichtig. Die wollen sich gehört fühlen, die wollen Sichtbarkeit, die wollen Verständnis. Und wenn man das ihnen geben kann, dann motiviert sie das. Die laufen dann auf einmal los, wo du dir denkst so, wow, eigentlich habe ich sie jetzt gerade gar nicht so richtig gecoacht, sondern ich habe ihnen einfach auch mal zugehört und Verständnis für ihre Situationen gegeben und dann gemeinsam sogar mal nach Lösungen gesucht. Ja, wenn es mal jemandem nicht gut ging oder mal ein Problem hatte, dann haben wir das gemeinsam als Team gelöst und haben Gehör füreinander geschenkt. Und das fand ich so unfassbar spannend, wie sich da auf einmal diese intrinsische Motivation in den Köpfen drehen kann. Es war toll.
Ja. Genau. Und genau hier entscheidet sich Führung, ne? Trau deinen Menschen mehr zu. Und indem du ihnen mehr zutraust, empowerst du sie gleichzeitig. Weil wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, wo ich selbst in tollen Unternehmen war, wie oft haben Chefs mir so vertraut und mir solche starken Aufgaben gegeben, wo ich dachte, wow, da war ich selbst schon ein kleines bisschen überfordert und dachte mir so, Mensch, wie kommt der jetzt darauf, dass er mir diese Aufgabe gibt, ne? Eine komplette Unternehmensstruktur für einen Customer Success Bereich zu schreiben oder eine Service Strategie für die Jahre bis 2030. Das sind so Themen, wo ich sage, wow, okay, da sieht also jemand mehr in mir. Und das ist im Grunde genommen der Punkt. Guck genau hin, wer deine Mitarbeitenden sind. Die bringen so viele Stärken mit und diese Stärken dann einfach auch so zu nutzen, dass du denen einfach den Freiraum gibst, Dinge selber zu entscheiden, ohne immer zu hinterfragen und Entscheidungsvorlagen zu machen, die dann wieder irgendwann in der Schublade landen. Ja? Und dafür brauchen die Führungskräfte eben eine Kontextkompetenz, dass sie verstehen, was braucht das Unternehmen, was brauchen die Mitarbeiter und was brauchen wir, um gemeinsam in Richtung Erfolg zu gehen.
Ja. Und vielleicht kann man dazu wirklich dann nochmal so abschließend sagen, also diese Entwicklungen, die wir gerade erleben und die auch nicht mehr aufhören werden, die sehen wir als absolute Chance, ja, Themen zu verändern, die Menschenbrille mal aufzusetzen und mal wirklich genau in das Unternehmen, in die Mitarbeiter und auch in die Kunden. Hast du deine Brille dabei?
Das ist die Menschenbrille, die Kundenbrille, die Mitarbeiterbrille, die Human-Centric-Brille, ne? Wenn wir es schaffen, durch diese Brille zu schauen, dann können wir einfach unsere Perspektive verändern. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die modernen Führungskräfte heute, die Perspektive zu verändern, weil dann siehst du, wo tatsächlich die aktuellen Bedürfnisse sind und kannst zielgerichtet reagieren.
Ja, und wenn man genau das weiß, kann man auch wirklich eine echte CX schaffen, ja. Das ist Mitarbeiter einbinden, Umfragen machen, immer wieder nachfragen, wie geht's dir, was braucht ihr, was kann man tun. Kunden das Gleiche, fangt an, eure Kunden wirklich zu verstehen und was sie sich wünschen, ja. Und wenn CX ein Gesellschaftswandel ist, dann müssen Unternehmen viel genauer hinschauen und zwar auch auf diese Trends, auf diese Entwicklungen, auf die verschiedenen Generationen, die sich in ihrem Umfeld bewegen, auf die Technologie, mit der sie arbeiten und die Erwartungen, die aufpoppen werden, weil die Erwartungen werden nicht weniger werden. Es ist so.
Also wir haben auf jeden Fall richtig, richtig viel Potenzial vor uns, wie wir diesen Wandel gemeinsam gestalten können. Ob das in der Führung ist, ob das in der Kultur ist, ob das in den Prozessen ist, ob das in der Technology ist. Wir brauchen bessere Mitarbeitererlebnisse. Das haben wir auf jeden Fall schon mal wirklich klar rauskristallisiert. Und Technologie, die den Menschen unterstützt. Und deswegen sollten wir das Thema Customer Experience, Employee Experience, Gesellschaftswandel als großes Hauptthema betrachten, weil alle diese Komponenten hängen unweigerlich miteinander zusammen.
Absolut.
Also, und ich würde sagen, Annika, das letzte Wort hast heute du.
Was für eine Ehre.
Ja.
In meinen Augen ist CX Gesellschaftswandel, ja. Und Führung entscheidet, ob Unternehmen diesen Wandel nur beobachten oder ob sie ihn aktiv mitgestalten. Yes. Ganz wichtig. Punkt.
Ja, also das ist so ein grandioser Abschluss. Wenn ich mehr Daumen hätte, würde ich dir mehr Daumen zeigen. Aber ich habe leider nur zwei. Ja. Und ja, wir freuen uns riesig und wir sind gespannt auf euer Feedback. Stellt uns Fragen zu der Folge. Was können wir für euch noch tun? Wo braucht ihr vielleicht Unterstützung? Ihr könnt mit uns interagieren. Dafür sind wir auf jeden Fall da. Ihr seid nicht alleine und wir nehmen euch auf diese Reise mit.
Sagt gerne auch einfach mal, wie seht es denn ihr bei euch im Unternehmen? Wie ist es mit dem Thema Generationen? Seht ihr auch diese Entwicklungen? Habt ihr da ähnliche Erlebnisse mit Kollegen, Kolleginnen? Schreibt es gerne einfach in unsere Kommentare rein. Wir freuen uns über jede Stellungnahme.
Ja, absolut. Und wir freuen uns natürlich auch riesig, wenn ihr unsere nächste Folge wieder abonniert und natürlich auch direkt zuhört. Wir haben übrigens auch einen ganz, ganz tollen Instagram-Channel, CX on the Rocks. Also der geht schon durch die Decke, zumindest für das junge Alter, in dem er im Moment ist. Und wenn du dabei sein willst, dann folge uns einfach gerne. Wir sind
Annika und Annika, yes. Double A, unmuted.
Unmuted!
Wuhu! Und das war unsere Folge zum Gesellschaftswandel. Das war's heute von CX on the Rocks. Hat euch die Folge gefallen?
Dann gebt uns gern Feedback und teilt diesen Podcast mit eurem Netzwerk. Customer Experience geht immer on the rocks. Bis zum nächsten Mal.
Cheers! Cheers.